Ich starte mal mit einer Frage, die darfst du jetzt einfach mal für dich in deinem Inneren beantworten. Wie lange ist es her, dass du dich bekehrt hast? Also so mit Bekehrung meine ich jetzt diesen Moment, wo du gesagt hast, ja Jesus, du Chef in meinem Leben, jetzt und für immer. So, es ist immer ein bisschen schwierig, ich formuliere das extra so, weil wir haben ja auch, wir sind ja auch manchmal, gibt es ja so Frokis, die schon quasi in der Gemeinde schon groß geworden sind. Für die ist es immer schwierig, diesen Moment zu erwischen, zu sagen, ja, da habe ich mich bekehrt, weil es gab ja wenig, von dem ich mich vielleicht abkehren musste und sagen musste, hin zu Jesus, sondern Jesus war schon immer irgendwie da. Deswegen bewusst diese Formulierung. Wann war dieser Moment, wo du es so richtig bewusst gesagt hast, ja, Jesus, mach ich. Ich frage einfach mal ab, so, ist es kürzer als ein Jahr? Dann darfst du einfach mal ganz kurz die Hand heben. Okay, machen wir die Abstände größer. War es in den letzten 5 Jahren, dass du gesagt hast, Jesus, ja, okay, wow, sehr cool. Richtig stark. 10 Jahre? Gut, 15? 20? 25? 30? Machen wir mal den nächsten Sprung, 40? Ah, stark. Hey, ich finde es so cool. Wisst ihr, was heute Abend passiert? Ich glaube, heute Abend, Gott hat was vorbereitet, was die, die ganz frisch dabei sind, dranhält, dass ihr in 30, 40, 50 Jahren die Hand heben könnt und sagt, ich bin immer noch mit dabei. Und die, die vielleicht schon lange dabei sind, hoffentlich wieder ein neues Feuer bekommen heute Abend. Glauben wir das? Weil wisst ihr, wir können in dieser Beziehung mit Jesus, können wir frisch verliebt sein. Und wenn du frisch verliebt bist, dann was machst du? Du erzählst die ganze Zeit davon. Du gehst jedem auf die Nerven damit, dass du sagst, ah, ich liebe meinen Jesus. Habe ich dir schon mal von Jesus erzählt? Mein Jesus ist so super, ey. Und wenn du lange in der Beziehung bist oder auch verheiratet bist und dann so ein paar Ehejahre auf dem Buckel hast, dann ist es, so das ist jetzt dann die verheirateten Paare, die länger als 10 Jahre verheiratet sind, so. Habt ihr das immer noch, dass ihr den Leuten da irgendwo erzählt, oh, mein Mann oder meine Frau, was für ein Gerät. genau das kann uns passieren mit unserer Beziehung zu Jesus. Es kann so ein Alltag reinkommen, der unsere Feuerleidenschaft und unsere Flamme für Jesus so ein bisschen runterschraubt. Und wir gehen in so einen Modus rein von, ja, es ist zwar da und ich mache so Dinge und es ist auch in Ordnung, aber so richtig leidenschaftlich. War ich mal. Ich bin immer noch jeden Sonntag da vielleicht oder auch nicht jeden Sonntag, aber ich diene auch noch im Reich Gottes mit, aber so richtig dieses Ding von oh, und ich will, dass da Leute dazukommen und ich reibe das jedem rein, dass ich sage, hey, dieser Ort hier, diese Kirche ist die geilste Kirche überhaupt. Warum? Weil es meine Kirche ist. Und das ist so ein Ding, was ich glaube, was wir wieder brauchen. Weil ich glaube zutiefst, dass wir Reich Gottes bauen können und dabei unser Feuer und unsere Leidenschaft verlieren können. Wisst ihr, es gibt so ein Sprichwort und ich habe das leider schon zu oft erleben müssen bei mir selber. Wenn der Teufel dich nicht davon abhalten kann, Reich Gottes zu bauen, dann lässt dich so sehr Reich Gottes bauen, dass du alles drumherum verpasst und vergisst. Wir können manchmal so heilige Dienste machen und wir können auf dem Event dabei sein und hier mitmachen und da Halleluja schreien, aber so richtig leidenschaftlich sind wir nicht mehr. Und wisst ihr, ich mache jetzt keine Offenbarungspredigt, aber in der Offenbarung gibt es eine Stelle, wo Jesus kommt und sagt, hey, komm zurück zu dieser ersten Liebe. Weil alles andere findet Gott nicht so cool. Wenn wir nur so halb lauwarm, also die Bibel sagt sogar, dass der Lauwarmen ausspuckt, weil es ihn anwidert. Und die Frage ist, sind wir, also es gibt sogar, glaube ich, eine Stelle, ich habe sie gerade nicht ganz im Kopf, wo es heißt, es ist besser, wir wären kalt wie lauwarm. Und ich weiß nicht, ich will weder kalt noch lauwarm sein. Eigentlich will ich brennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich will, dass wir Gemeinde nicht nur machen und nicht nur Sonntag für Sonntag zusammenkommen und sagen, jo, ich mache halt meinen Dienst, weil es gibt sonst niemanden, der ihn macht, sondern zu sagen, ich mache das, weil ich glaube, dass es eine Veränderung schafft. Ich mache das, weil ich glaube, dass Gott mich gebrauchen möchte, um anderen zu dienen. Und wisst ihr, am Anfang haben wir da immer so einen Eifer und sind dabei und sagen, komm, ich mache einfach jede Woche Dienst, jede Woche bin ich dabei, Halleluja, komm. Ich hatte in Heilbronn jemanden, den Christian, der ist jede Woche da. Da kannst du an einer Hand abzählen, wie oft der im Jahr fehlt. Als ich ihm zu ihm gesagt habe, hey Christian, ich fände es voll gut, würdest du mal eine Pause machen? Da hat er angefangen zu weinen, weil er dachte, ich verbiete ihm jetzt mitzuarbeiten. Und ich habe so, hey Bro, alles gut. So schlimm ist es nicht, aber ich will dich einfach warnen, weil je mehr, wenn wir die ganze Zeit nur am Dienen sind, dann haben wir keine Zeit mehr zum Auftanken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beides haben. Wir müssen, ich glaube, dieses Bild, das Paulus nimmt und sagt, hey, lass uns den Lauf bis zum Ende laufen, das ist ein Marathonlauf, da geht es nicht darum, dass wir irgendwie 2 Kilometer vom Ziel anfangen aufzuhören und zu sagen, okay, jetzt habe ich 40 Kilometer geschafft, die letzten 2 brauche ich jetzt auch nicht mehr. Oder ich mache weniger, weil ich einfach keine Lust mehr habe, sondern zu sagen, also ich habe mal, wann war denn das? Vorletztes Jahr, habe ich meinen ersten 10-Kilometer-Lauf gemacht. Also sieht man mir heute gerade nicht an, deswegen ich faste auch ein bisschen, um wieder ein bisschen in Shape zu kommen. Aber ich habe trainiert wie ein Blöder, dass ich es geschafft habe, 1 Kilometer in 7 Minuten zu rennen, was für mich echt cool war. Also ich habe angefangen bei 10 Minuten, habe mich runtergearbeitet auf 7. Da war ich richtig stolz auf mich. Und dann bin ich in Ulm den Einstein-Marathon, also das Ding heißt Einstein-Marathon, da gab es eine 10-Kilometer-Strecke. Und die bin ich gelaufen und ich habe trainiert und bin auf diesen Lauf gegangen. Und ich bin am Schluss, also ich habe hier meine, hier, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, Ronny und Niki, meine 2 Superläufer aus Heilbronn, die sind mit mir gelaufen. Ronny, der Verrückte, hatte morgens noch einen Halbmarathon gemacht, hat den 10-Kilometer-Lauf noch zum Auslaufen mitgemacht. Aber ich dachte, du bist so, was ein Penner, ey. Und seine Frau und ich, wir sind diesen 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Und bei Kilometer 8 oder bei Kilometer 1 und 2 dachte ich mir so, ja, okay, hey, läuft, heute läuft es richtig gut, komm mal, ah, das wird richtig gut. Habe meine Uhr gehabt, dachte mir, ja, okay, Puls ein bisschen hoch, aber egal, ich ziehe das durch, erst kriegen wir hin. Dann gab es so Kilometer 5 bis 7, wo ich mir dann dachte, scheiße, warum habe ich das nochmal angefangen? Oh, verdammt. Und dann kam Kilometer 9 und ich dachte, hey, ich habe noch so ein bisschen Reserven. Hey, voll gut, ich habe es richtig gut eingeteilt. Jetzt geben wir zum Ende, geben wir nochmal richtig Gas, come on. Und dann bin ich wirklich, wir sind in das Stadion reingelaufen und sind auf dieser Tartanbahn, so die letzten, keine Ahnung, 400 Meter, was es war. Und ich hab angesetzt zum Sprinten nochmal am Schluss. Ich bin so, ja! So, meine Eltern haben ein Foto davon gemacht und meine Mutter hat nachher zu mir gesagt, hey Sven, ich habe keine Ahnung, wie du das gepackt hast, dass du da am Schluss Niki, die viel mehr trainiert hat wie ich, die war bei Kilometer 10 so, geht so rum, Ronny so nebenher, und ich, und es war, und ich bin da reingelaufen und dann dachte ich mir so, boah, jetzt bin ich aber richtig, richtig hinüber. Aber ich bin ins Ziel gesprintet. Bin nicht nur reingelaufen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das in unserem Glaubensleben nicht verpassen, diesen Gedanken. Sagen, dass wir nicht am Anfang nur Gas geben und dann unser ganzes Pulver verschießen. Das schwierigste Part ist der Mittelteil und die letzten paar Kilometer. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder überlegen, was können wir tun, damit wir da dranbleiben, also was gibt es für Dinge, die wir tun können, egal ob wir frisch im Glauben sind oder ob wir schon gefühlt alte Hasen sind da drin, dass unser Feuer weiter brennt, dass wir auf diesen letzten Metern dieses Feuer und diese Leidenschaft uns nicht genommen wird. Und wisst ihr, es gibt ein Bild, das ich heute Abend gebrauchen möchte, nämlich unser Glaube ist wie ein Werkzeug, das Gott uns an die Hand gibt. Und es kann stumpf werden mit der Zeit. Und dann haben wir manchmal das Gefühl, wir geben doch so viel Gas und wir machen doch so viel und es geht irgendwie so wenig vorwärts. Wisst ihr, es gibt einen Vers in Prediger 10, Vers 10, da heißt es, wenn man einer stumpfen Axt nicht rechtzeitig die Klinge schärft, kostet die Arbeit mehr Kraft. Weisheit sorgt vor und bringt Vorteile. Ich weiß nicht, ob du schon mal Holz gespalten hast oder auch schon mal so einen richtigen Baum gefällt hat. Also ich habe mal so ein bisschen Holz gespalten und habe mich da richtig männlich gefühlt, weil ich bin ja eigentlich nicht so der Handwerker-Typ, aber ich war so richtig, oh, okay. Und dann dachte ich immer, boah, was ist denn mit diesem Holzscheit los? Ey, der geht ja gar nicht durch, der kann ja draufrotzen, wie ich will, da passiert nichts. Ja, was passiert? Dann kam irgendein Bekannter zu mir und sagte, oh ja, wir müssen die Dinge mal nachschärfen, weil das Beil ist stumpf. Ich so, ah, okay, cool. Da kannst du dich abmühen, wie du möchtest. Wenn dein Werkzeug stumpf ist, wird alles anstrengend. Wenn dein Glaube stumpf wird, wird es anstrengend. Und das können wir uns vielleicht, wenn wir jetzt vielleicht in den ersten 5 Jahren mit Jesus unterwegs sind, dann können wir uns das noch gar nicht vorstellen. Was? Das soll irgendwann mal abstumpfen? Was? Frag mal die, die 15, 20 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Es gibt ganz oft diese Momente, wo das uns passiert. Und es kann uns auch im Gemeindebau passieren. Wenn wir Gemeinde bauen und Dinge tun für das Reich Gottes, dann kann das unser Werkzeug, unseren Glauben auch mit der Zeit wie stumpf machen. Und wisst ihr, das Spannende ist, so eine Axt, die wird dann stumpf, wenn sie benutzt wird. Wenn du diese Axt schleifst und in deinen Schuppen legst, dann ist die auch in 20 Jahren noch scharf. Aber in dem Moment, wo du anfängst, das zu tun, wofür sie gemacht ist, nämlich Holz zu spalten, wird sie stumpf. Und genau dasselbe passiert mit unserem Glauben, dass wir immer wieder Momente haben, wo wir unseren Glauben einsetzen und dann kommen ja auch geistlich gesehen immer so Widerstände, gegen die wir ja ankämpfen auch. Und das stumpft uns mit der Zeit ab. Deswegen ist es wichtig, dass wir hinsitzen und immer wieder nachschärfen, immer wieder neues Feuer drauflegen. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, ich bin so ein Typ, je mehr Leute zusammenkommen, desto mehr Energie gibt mir das. Deswegen, ich feiere das. Ich dachte vorhin so, oh Mann, heute wird es, glaube ich, nicht so voll hier. Und dann, jetzt freue ich mich gerade riesig, dass wir fast 30 Leute jetzt sind. Und das tut mir schon mal gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da so der Typ. Je mehr, desto besser. Und ich war in meinem Urlaub, hatte ich ja 2 Wochen Urlaub und hatte 3 Konferenzen in dieser Zeit. Also Mosaik-Konferenz, die krass war für mich, weil ich einfach... ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen, die prophetischen Eindrücke, die Johannes Justus über mir ausgesprochen hat. Und nicht nur über mir, sondern auch über anderen. Ich liebe es auch, wenn das bei anderen passiert. Aber mir tat es natürlich auch besonders gut. Und sowas stärkt meinen Glauben. Oder dann eine Woche später war ich auf der LeadCon, auf unserer Ecclesia-Konferenz. Und da ging es auch total ab. Ey, wirklich, das war so stark. Und ich dachte mir, hey, da hat der Matze zum Beispiel einen prophetischen Eindruck gekriegt. Und ich habe mich so gefreut für ihn. Dachte, hey, wie cool ist es, dass Gott diesen Mann, der auch so viel ins Reich Gottes investiert, dann so ein Goodie hinwirft und sagt, hey, hier ist was für dich. Und ich glaube, das ist passiert, wenn prophetische Eindrücke passieren. Die sind so wie so Zuckerle auf unserem Weg mit Jesus, dass er sagt, hey, ich habe dich nicht vergessen. Ich sehe, was du tust. Und es ist mir nicht egal, was du tust, sondern ich weiß, was du investierst ins Reich Gottes. Und dann bin ich, als drittes war ich noch auf der ICF-Konferenz. Das waren so, also von, ich weiß gar nicht, wie viele waren bei unserer Konferenz. Wahrscheinlich 300 Leute, 400 Leute vielleicht bei Mosaik-Konferenz. Dann waren es, keine Ahnung, wahrscheinlich 200 Leute auf der LeadCon. Und dann kam ich nach Zürich und da waren, glaube ich, 5000 Leute oder so. Ich dachte so, boah, ich liebe es einfach. Und es war so stark, wirklich. Ich liebe dann diese Worship-Moments, wo ich dachte, das ist so schön, ich musste da gar nichts machen. Ich konnte nur auftanken. Und ich weiß nicht, wer mich an dem Sonntag nach dem erlebt hat. Ich kam zurück und meine Flamme war nicht nur am Glühen Gottes. Ich brenne für diese Kirche. Ich brenne für unsere ganze Multisite. Ich brenne für all das, was Gott hier hineingelegt hat. Warum? Weil hier jetzt rund 30 geniale Einzelstücke Gottes sitzen, die ein geniales Potenzial haben. Und ich mir denke, hey, wenn wir alle das ausleben, was Gott in uns hineingesetzt hat, hey, dann knallt es hier. Dann können wir uns gar nicht mehr davor retten, was Leute kommen, sondern ich glaube, wir dürfen das wieder neu entdecken. Und wisst ihr, ich habe euch einen Vers mitgebracht aus der Offenbarung noch, Offenbarung 14. Da heißt es, dann sah ich einen, der wie der Menschensohn aussah, auf einer weißen Wolke sitzen. Er hatte eine goldene Krone auf dem Kopf und eine scharfe Sichel in der Hand. Ein Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, gebrauche die Sichel, denn nun ist die Zeit gekommen zu ernten. Die Ernte auf der Erde ist reif. Da schwang der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Ich glaube zutiefst, dass wir in diesen Zeiten sind. Wir sind in den Zeiten, wo die Ernte reif ist. Die Frage ist, sind wir geschärft? Weil diese Sichel kann man auch deuten auf die Gemeinde. Und Jesus nimmt uns als Werkzeug in die Hand und sagt, ihr seid die Sichel, mit der ich hier durchgehe und die überreife Ernte abernten möchte. Aber es geht nur durch, so eine Sichel geht nur durch, das, durch die Ernte wie Butter durch, wenn sie scharf ist. Und die wird gedengelt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie man so eine Sichel dengelt. Das ist ein richtig aufwendiger Prozess, der dauert richtig, richtig lange. Hat man meistens so einen großen Stein und dann legt man das da drauf und dann hat man so ein kleines Hämmerchen und dann hämmert man da so rum und dann wird das Ding scharf. Und dann schneidet die wirklich alles Mögliche durch. Und ich finde dieses Bild so schön, dass Gott sagt, hey, ich will, dass du eine Sichel bist in meiner Hand und dass du durchschneidest und dass du Ernte bringst. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus der Kraft Gottes raus. Weil wer schwingt die Sichel hier in diesem Wort? Jesus schwingt die Sichel. Und weißt du, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir immer wieder neu uns vor Augen halten. Wir sind nicht nur Teil einer Kirche, sondern du und ich, wir sind diese Kirche. Wenn du nicht mehr kommst hierher, dann fehlt dieser Kirche ein wichtiger Teil. Wenn du dich nicht mehr einbringst in diese Kirche, dann fehlt diese Kirche ein wichtiger Teil. Und es ist so elementar, dass wir das nicht vergessen. Weil es gibt viele Gemeinden und wir haben so gute Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und wir können aber Kraft liegen lassen, weil wir zu viel gleichzeitig machen wollen. Und vergessen, wo stehen wir eigentlich gerade und was ist gerade die erste Priorität. Und wisst ihr, ich habe an Pfingsten, wo ich es gepredigt habe, dieses Wort von Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo es heißt, erst Jerusalem, dann Judäa, dann Samarien und dann die ganze Welt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, man kann das auch auf Gemeinde deuten. Jerusalem steht für unsere Church. Zuerst unsere Church, dann die nächste Reihe, unsere Multisite, unsere Standorte, Stuttgart, Heilbronn, Ehingen, Ulm. Und dann gehen wir weiter. Dann kommt der, ich sag mal liebevoll, der Allianzring. Und ihr wisst, ich bin ein großer Allianz-Fan. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, was kommt zuerst. Und ich liebe Gemeindebau mit anderen zusammen. Gar keine Frage. Und ich glaube auch nicht, dass unsere Church die One-Size-Fits-All-Church ist. Also, dass wir die eine Gemeinde sind, wo jeder seinen Platz hat, sondern wir haben auch unsere Macken, deswegen heißen wir auch Mosaik und haben unsere Ecken und Kanten, die auch ein bisschen schräg sind. Und das ist auch gut so. Und es braucht die verschiedenen Gemeinden, die wir haben. Warum? Weil wenn Gott gewollt hätte, dass es nur eine Art von Gemeinde gibt, dann hätte er das so entstehen lassen. Aber Gott ist ein Gott, der Vielfalt liebt. Und Gott ist ein Gott, der sagt, hey, dein Stil ist ein bisschen anders wie der Stil und der Stil und der Stil. Und ihr wisst, vielleicht, weiß nicht, habe ich euch mein Bild von Reich Gottes schon mal erzählt? Für mich ist der Reich Gottes wie so eine Shopping Mall. Wo ich sage, in so einer Shopping Mall, jetzt nehmen wir einfach mal einen Ladentyp, nämlich so einen Klamottenladen. So, in so einer Shopping Mall gibt es ganz viele Klamottenläden. Da gibt es ein Esprit, ein S. Oliver, da gibt es ein Primark, da gibt es, keine Ahnung, ich kenne mich nicht weiter aus. Ich bin nicht so der Klamottenshopper, aber ihr könnt euch aber vorstellen, es gibt 1000 verschiedene Klamottenläden. Die haben alle ein Ziel. Sie wollen dir ihre Klamotten verkaufen. Und dasselbe funktioniert für mich mit dem Reich Gottes. Reich Gottes, wir haben verschiedenste Gemeinden und jeder hat seinen Stil, jeder hat seine Art, wie er Gottesdienst feiert und Gemeinde lebt. Und jemand, der immer bei Hugo Boss einkauft, wird eher weniger bei Primark einkaufen gehen. Warum? Weil das nicht sein Klientel ist. Und genauso kannst du dieses Bild nehmen für Gemeinde. Gemeinde hat hoffentlich, und ich nehme jetzt mal ganz bewusst, ich hoffe, ihr verzeiht mir den Vergleich, diesen Begriff, das gleiche Ziel. Wir alle wollen den Menschen Jesus verkaufen. Wir wollen ihnen verkaufen, dass es ein Leben mit Jesus das einzig wahre ist, was es auf diesem Planeten gibt, was ihnen gut tut. Aber jetzt gibt es eben diese verschiedenen Stile und das habe ich immer schon so gelebt. Wenn Leute zu mir in Heilbronn in die Gemeinde kamen, auch damals, als wir noch ICF-Church waren, wusste ich, da gibt es Leute, denen ist das zu laut, zu wild, zu bunt und auch überhaupt einfach zu knallig. Dann habe ich gesagt, okay, das ist schade für dich, dass das dir hier nicht gefällt, aber ich gebe dir hier eine Liste mit Gemeinden, probier die einfach mal aus, geh hin, guck sie dir an und wenn es dir da besser passt, dann sei da dabei. Wenn du nichts anderes findest, dann komm gerne wieder zurück, unsere Tür ist nie zu. Es hat ziemlich gut funktioniert. Die Leute sind ganz oft wiedergekommen, weil sie gesagt haben, ja, das habe ich halt doch am ehesten gesucht. Und Gemeinde ist nie perfekt. Das, so ehrlich müssen wir sein. Gemeinde wird nie alle unsere Nöte abdecken können. Warum? Weil es Jesus ist, der das kann. Und weil solange hier Menschen sind, wird es immer passieren, dass wir Dinge nicht erkennen, zu spät erkennen, dass wir vielleicht auch manchmal dumme Sachen sagen und die gar nicht so meinen und gar nicht so ermutigend sind, wie wir es vielleicht sein wollen. Und da braucht es Vergebung auch dann immer wieder und sagen, hey, ich weiß, habe ich nicht perfekt gemacht. Und ich glaube, uns fällt es dann auf, wenn wir immer wieder an unser Werkzeug gehen und dieses Werkzeug immer wieder überprüfen und schärfen. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus 2. Könige. Da heißt 2. Könige 6 und wir fangen an zu lesen. Eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa, wie du siehst, ist der Ort, an dem wir uns mit dir treffen, nicht groß genug. Lass uns zum Jordan hinuntergehen. Jeder soll einen Baumstamm nehmen, aus denen wir uns einen neuen Versammlungsort bauen können. Geht nur, sagte er. Bitte komm mit uns, bat einer. Gut, ich komme mit, sagte Elisa. Ja, und das ist so wichtig, dass wir verstehen, Gott hat eine Aufgabe für dich und für mich. Wir haben hier in dieser Geschichte dieses Prophetenschülerhaus, wir können auch Gemeindehaus vielleicht dazu sagen, und die sagen, hey, da sind ganz viele Leute jetzt da und eigentlich reicht uns der Platz nicht. Ja, okay, was können wir machen? Wir können das Gebäude vergrößern. Wir können unsere Kapazität erweitern. Warum? Damit wir mehr Platz haben. Und ich glaube, das dürfen wir für Gemeinde auch denken. Klar, wir haben schon noch ein bisschen Platz und zur Not machen wir mehr Gottesdienste. Das heißt, wir müssen kein neues Gebäude bauen hier in Pforzheim. Aber ich glaube, wir brauchen das Mindset dafür. Dass wir sagen, ich denke eine Ebene größer. Ich denke, dass es hier viel, viel voller sein sollte. Und ich bete, dass es hier viel, viel voller wird. Das ist eine Aufgabe, die Gott für dich hat. Und dann hat Gott dir noch 1, 2 Talente, vielleicht auch mehr gegeben und sagt, gebrauche die. Die Talente in dieser Geschichte ist, dass die eine Axt in die Hand bekommen und sagen, wir hauen jetzt einen Baum um. Und wisst ihr, jeder von uns ist wichtig. Es ist nicht hier Pastor Sven, der Wichtigste hier in dem Haus ist. Nein, ich bin der Unwichtigste. Ich will derjenige sein, der alle anderen bevollmächtigt, aber ich will nicht der sein, der ständig im Mittelpunkt steht. Nein, es braucht jeden Einzelnen von uns. Es macht einen Unterschied, ob du am Sonntag kommst oder nicht. Es fällt auf, wenn du nicht da bist. Vielleicht denkst du das manchmal gar nicht. Manchmal denkst du, ja, okay, bin ich mal 2, 3 Wochen nicht da. Das ist bestimmt gar nicht mehr aufgefallen. Doch, es fällt auf. Also mir fällt es auf. Und ich glaube, wenn es mir schon auffällt, dann fällt es anderen noch mehr auf, weil ich noch gar nicht alle Gesichter wahrscheinlich kenne. Und genauso ist es die Frage, gebe ich mich rein oder nicht? Du bist wichtig. Ohne dich funktioniert es nicht. Gemeinde nur auf Schultern der Pastoren wird echt eine grausame Kiste, weil nicht jeder ist so talentiert, dass er alles stemmen kann. Deswegen brauchen wir einander. Und sei jederzeit wachsam. Okay, ich brauche Verse 4 und 5. Also, Vers 4. Und er ging mit ihnen. Am Jordan angekommen, begannen sie, Bäume zu fällen. Also sie haben eine Aufgabe gehabt, sie haben diese Aufgabe umgesetzt, sie haben angefangen, Bäume zu fällen. Vers Nummer 5. Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. Ach, mein Herr, rief er erschrocken. Die Axt war nur geliehen. Ist das schon mal passiert, dass du was ausgeliehen hast und das kaputt gemacht hast? Und dann gedacht hast, oh Mist, wie mache ich denn das jetzt? Wir kommen an diesen Punkt. Wir können unsere Schärfe verlieren beim Arbeiten. Diese Axt war im Einsatz. Also es war nicht so, dass der jetzt irgendwie dieser Mann seine Axt verloren hat, weil er einfach am Baum gechillt hat und gesagt hat, ja, okay, gucken wir mal, was passiert. Vielleicht fällt der Baum auch von alleine um. Nein, er hat Hand angelegt und hat diesen Baum bearbeitet. Und plötzlich fliegt dieses Ding weg und dann ist da der Jordan in der Nähe und das Ding versinkt. Also das ist Metall. Das hat die Eigenschaft, dass es im Wasser einfach nach unten sinkt. Und ich finde das total spannend, weil warum? Der Axtkopf kann nur dann verloren gehen, wenn er vorher nicht gepflegt wurde. Und dieser Axtkopf steht für unseren Glauben. Unser Glaube kann nur dann weniger werden, ausbrennen oder abbrennen, muss man sagen, wenn wir nicht immer wieder anfangen nachzulegen. Und wisst ihr, hier passiert ein ganz spannender Fakt. Das Ding fällt dem ins Wasser und das Erste, was er macht, ist nicht, Mist, wie könnte ich das jetzt retten? Sondern er geht zu Elisa und sagt, hey Meister, das Ding ist mir ins Wasser gefallen. Was soll ich tun? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich wäre relativ eindeutig, was seine Aufgabe wäre. Ins Wasser springen und versuchen, das Ding wieder rauszuholen. Oder? Wer wäre da auch dabei? Also das wäre der erste Versuch. Also mein erster Versuch wäre zu sagen, Leute, nur falls ihr mich sucht, ich gehe mal ein bisschen baden und versuche, das, was ich kaputt gemacht habe, wieder zu schaffen. Und wisst ihr, das ist der Punkt, da steckt aber auch ganz viel Gutes drin. Weil es gibt diesen Punkt, schaue auf den Meister. Wenn wir diese Momente haben, dass Dinge in unserem Leben aus den Fugen geraten oder unser Glaube irgendwie weniger wird, dann ist es meistens passiert es deshalb, weil wir uns nicht mehr so viel mit Jesus beschäftigt haben. Das, was ich vorhin gesagt habe, es kann passieren, dass wir so hart Reich Gottes bauen, dass wir Jesus verlieren dabei. Dass wir verpassen, was er eigentlich für uns vorhat. Deswegen liebe ich diese Momente wie vorhin im Worship, dass wir dastehen und dass wir das genießen, einfach mal in seiner Gegenwart zu sein, ihm das zu bringen, was er verdient. Und wisst ihr, wenn es darum geht, dass du vielleicht heute hier sitzt und sagst, hey, ja, ich spüre das gerade auch, meine Flamme, meine Leidenschaft für Reich Gottes, die ist gerade vielleicht doch eher ein bisschen Sparflamme, wie dass sie lichterloh brennt und wir aufpassen müssen, dass nicht alle drumherum entzündet werden. Wisst ihr was, das ist der Moment, wo du auf deinen Meister schauen darfst. Der Moment, wo du auf deinen Jesus schauen darfst und sagen darfst, hey Jesus, das wollen wir nachher auch machen. Wir wollen für das heute Abend beten, dass wir in Zweiergruppen noch oder Dreiergruppen zusammengehen und wirklich neu dafür beten, dass unsere Flamme neu entzündet wird. Und genau das kann aber nur Jesus tun. Und es ist ein wichtiger vierter Punkt in dem Fall. Übernimm Verantwortung. Weißt du, ganz viele Menschen gehen aus Gemeinde raus und verlieren ihren Glauben und sagen, ja, die Gemeinde hat mich nicht richtig gefüttert. Der Pastor hat nicht genug Zeit für mich gehabt. Irgendwelche Menschen in meiner Kleingruppe haben dumme Sachen zu mir gesagt. All das kann passieren, aber dein Glauben, dass du den loslässt, da hast du die Hand aufgemacht und gesagt, ich will nicht mehr. Wenn dein Axtkopf sich verabschiedet, wenn sich dein Glauben verabschiedet, dann ist es, weil du die Verantwortung, die erste Verantwortung, die du hast, nämlich dich um deinen Glauben zu kümmern, um deine persönliche Beziehung mit Jesus zu kümmern, nicht mehr wahrgenommen hast. Und ich finde es so spannend, weil es gibt genau diesen Punkt, wenn wir ehrlich sind, und falls dir das gerade nicht, wenn du gerade da sitzt und sagst, hey, ich kämpfe genau mit diesem Thema gerade, dass mein Glaube irgendwie so ein bisschen weniger geworden ist. Ich wünsche mir so sehr, dass es wieder andersrum wird. Und wisst ihr, gerade die Älteren unter uns, ich finde es immer faszinierend, Menschen zu sehen, die es schaffen, bis zum Ende dran zu bleiben. Und ich will so gerne immer wieder von diesen Menschen lernen, rauszuhören, wie hast du es geschafft, dran zu bleiben? Was waren die Dinge, die du getan hast, dass du nicht aufgegeben hast? Außer vielleicht diese Entscheidung zu treffen, ich gebe nicht auf. Und es gibt bestimmt genügend Stories, die ihr jetzt erzählen könntet, wo ihr Momente in eurem Leben hattet, wo ihr die Entscheidung hättet treffen können, zu sagen, nee, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, macht keinen Sinn mehr. So viel fürs Reich Gottes getan und trotzdem passiert nichts. Wisst ihr, ich möchte einen Moment ehrlich sein mit euch. Also ich bin immer ehrlich mit euch, aber ich will euch ein bisschen an was teilhaben lassen. Meine Eltern sind so ungefähr mit mir so richtig zum Glauben gekommen vor 20 Jahren. Und sie sind richtig krass durchgestartet. Also meine Mom hatte in ihrer Teenie-Zeit, Jugendzeit schon voll für Jesus gebrannt. Die hat dann ein blödes Erlebnis mit einem Jugendwerk gemacht, die gesagt haben, weil mein Dad damals Atheist war und damals war auch die evangelische Landeskirche noch so, ja, also was, dein Freund glaubt nicht an Jesus, jetzt musst du dich entscheiden, entweder darfst du in der Kirche mitarbeiten oder darfst du einen Freund haben. Sie hat sich natürlich dann für meinen Dad entschieden. Und meine Mom hat vor 22 Jahren Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium mit 36 Jahren bekommen. Kindskopf großer Tumor, hat schon gestreut, Todesurteil. 0,5%, die dieses Urteil haben, überleben das. Meine Mama, ich habe heute Morgen noch mit ihr telefoniert, der geht's nicht gut. Das ist eine Frau, die seit 10 Jahren mit mir und mein Dad auch, also meine Eltern sind beide ganz starke Supporter von mir und von dem, was Gott in mein Leben auch so hineingelegt hat. Und sie bauen seit 10 Jahren mit mir in Heilbronn-Kirche. Und investieren, haben Geld gegeben, Zeit gegeben, Talente hineingegeben. Und jetzt sind sie an einem Punkt, wo man meinen könnte, hey Gott, das kannst du doch jetzt eigentlich auch mal belohnen. Und was passiert, es wird Woche für Woche wird es schlimmer bei meinen Eltern. Meine Mom war jetzt dieses Wochenende mit einer, also es ist jetzt noch gar nicht so krass, aber mit einer Bindehautentzündung und einer wahrscheinlich verschleppten Lungenentzündung flachgelegen. Mein Vater baut mit seiner Demenz immer mehr ab und hat sich irgendwo auch schon aufgegeben. Und du stehst da und du fragst dich immer, hey, das sind doch Menschen, die haben so viel fürs Reich Gottes investiert. Aber wie kann das sein, dass das da ist? Und meine Mom hat erzählt heute Morgen, dass sie hatten dann auch finanzielle Probleme, weil Krankengeld und all diese Sachen einfach wenig war. Plötzlich konnten sie ihren Zehnten nicht mehr geben, so in dem Umfang, wie sie das machen wollten, und waren wirklich so, dass sie zum Teil schon die Miete stunden mussten bei ihrem Vermieter. Und am Sonntag durfte ich in Ulm, guckt sie euch nicht an, ich predige sie nämlich hier auch noch in 2 Wochen, habe ich über den Zehnten gepredigt. Meine Mama hat gesagt, hey, diese Predigt, ist egal, du wirst noch was anderes finden, wenn du es schon gehört hast. Auf jeden Fall hat meine Mama mir danach angerufen und gesagt, hey Sven, ich habe dieses Thema von dir schon so oft gehört. Und trotzdem war wieder völlig neue Gedanken für mich dabei. Und weißt du, eigentlich habe ich das Geld gerade nicht. Aber ich habe noch in der Predigt eine Spende abgesetzt wieder an die Church. Weil ich nicht aufgeben werde. In all der Scheiße, die ich gefressen habe die letzten Jahre, ist eine Sache für mich klar. Ich bleibe an meinem Jesus dran. Und nichts schafft es, mich davon wegzubringen. Und wisst ihr, diese beiden, die hätten bei mir, also ich wäre sehr traurig, aber ich hätte großes Verständnis, wenn sie irgendwann die Flinte ins Korn werfen würden. Ich finde es so ein starkes Zeugnis, dass sie sagen, nein, und ich bleibe dran. Ich weiß nicht wie und ich hoffe, dass Gott sich drum kümmert, aber ich entscheide mich immer wieder neu für meinen Jesus. Und wisst ihr, es ist so diese Frage, wo haben wir unsere Schärfe verloren auch an manchen Stellen? Was waren die Ereignisse in unserem Leben, wo wir gesagt haben, nee, jetzt nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr schon vorkommen. Der Sex. Wo ist sie hingefallen, fragt Elisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das Eisen auf und schwamm auf dem Wasser. Ich weiß nicht, ob du schon mal Eisen auf dem Wasser schwimmen sehen hast, aber ist krass, Gott macht ein Wunder. Und wisst ihr, wir können in Gemeinde, deswegen ist über Verantwortung für sich selber, aber auch für Gemeinde zu übernehmen, so wichtig. Wir können so zwei Einstellungen haben. Die eine ist, ich nenne sie mal das Mietling-Mindset und das andere ist das Eigentümer-Mindset. Ein Mietling sagt, ja, ich habe mich ja hier, also in der Wohnung zum Beispiel, ich habe mich hier eingemietet, wenn da irgendwas Größeres kaputt geht, dann rufe ich dem Eigentümer an und sage, hier, mach das richtig wieder. Ein Eigentümer, wenn dem was kaputt geht zu Hause, der sieht seine Investition, der weiß, was er da reingesteckt hat schon, wie viel Zeit, wie viel Geld, und wie viel Leidenschaft, und sagt, ich gebe alles, was ich kann, damit das jetzt wieder gefixt ist und das seinen Wert nicht verliert. Und dasselbe kann uns passieren in Gemeinde, dass wir hierher kommen und sagen, ja, da gibt es ja ein paar Leute, die machen schon was, und wenn mir irgendwas auffällt, was mir nicht gefällt, dann fange ich halt Goschen an. Oder ich gehe hin und sage, hey, ich möchte, dass es nicht nur meine Gemeinde ist, wo ich ein Teil davon bin, sondern dass ich komme und sage, das ist meine Kirche. Und ich gebe das, was ich habe und was ich kann, damit dieses Gebäude in Anführungszeichen, nicht dieses Haus hier, dieses physische, sondern das Gemeindegebäude, Gebilde, was wir sind, der Leib Christi, dass der das Beste hat, was wir haben können. Und wisst ihr, es gibt ein Wunder der Wiederherstellung. Und das lesen wir, ich glaube, Vers 7 haben wir auch noch. Und da lesen wir, dieses, das ist Wasser, ach nee, war das schon beides? Okay, dann blende den Vers bitte nochmal ein. Ich glaube, dass Gott gerade fragt, wo hast du deine Axt gerade verloren? Vielleicht nicht bei jedem, aber bei Einzelnen. Und wisst ihr, das Wunder der Wiederherstellung ist, dass er im letzten Vers sagt er zu ihm nicht nur, guck mal, schön, dass es wieder aufgetaucht ist, sondern im letzten Vers sagt er zu ihm, geh hin und heb's auf. Es ist nicht Elisa, Elisa ist der, der diesen Stock dahin geworfen hat oder hingehalten hat und dieses Ding kommt hoch, dieses Beil. Und er sagt zu diesem Prophetenschüler, und jetzt geh hin und nimm es auf. Und ich glaube, dass der Geist Gottes gerade genau das zu uns sagen möchte. Nimm es wieder auf. Das Wunder der Wiederherstellung, dass wir sagen können, hey, da wo vielleicht mein Feuer gerade ein bisschen ausgebrannt ist, ich nehme den Ball wieder auf und ich sage, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Auch vielleicht dieses brennende Feuer, das vielleicht gerade lichterloh in dir brennt, so ein bisschen zu kanalisieren, zu sagen, wir wollen ja nicht alles kaputt brennen, sondern wir wollen es gezielt einsetzen, damit gute Dinge damit passieren. Und ich lade dich ein, lass uns aufstehen zusammen. Und lass uns nochmal kurz vor Augen führen. Gott hat eine Aufgabe für jeden von uns. Wir sollten wachsam sein, wo die Tücken kommen und wo wir stolpern können, wo wir unseren Glauben wegwerfen könnten. Und wir dürfen Verantwortung übernehmen. Zum einen auf die Frage, wo habe ich das verloren? Genauso sehr, wie kann ich es wiederherstellen? Und ich habe dieses Gefühl, dass gerade Dinge hochkommen, die der Geist Gottes heilen möchte heute Abend. Vielleicht ist es auch nichts, was jetzt gerade in diesem Moment sofort weg ist, sondern was gerade hochkommt. Und Gott sagt dir, nimm es auf und bearbeite es. Nimm es auf und geh es an. Es sind Erlebnisse, die du gemacht hast, die traumatisch waren, die Wunden in deine Seele hineingerissen haben. Ich glaube, Gott möchte, dass du sie nimmst und sagst, ich lasse sie nicht da liegen, sondern wenn sie hochkommen, ich greife sie auf, ich nehme sie in die Hand und ich gehe den Weg, den Gott mir zeigt und bearbeite Dinge. Am Ende des Tages geht es Gott immer um dein und mein Herz. Bei allem, was wir tun. Und bei allem, was wir geben, bei allem, was wir investieren, geht es immer darum, dass wir am Ende des Tages mit einem guten und gesunden Herzen das tun. Gott hat keinen Gefallen daran, wenn wir uns unser Leben aufopfern und am Ende zugrunde gehen und vielleicht auf Kilometer 40 von unserem Lebenslauf dastehen und sagen, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. So viel gegeben. Ich lade dich ein, wenn du auf dieser Ebene bist, von diesen, wie auch immer, wie viele Jahre diese letzten Meter noch haben werden, fang an, in die nächste Generation zu investieren. Geh los und schnapp dir junge Leute und sag, wie kann ich dir helfen, in deinem Glauben zu wachsen? Wenn du in dieser Mittelkategorie bist, wo du sagst, hey, ich bereue gerade eigentlich diesen Lauf, warum bin ich nochmal losgelaufen? Dann such dir Leute, die gerade brennen und sagen, hey, gib mir was von deiner Flamme ab. Trag mich durch, nimm mich mit, dafür ist Gemeinde da. Weil ich glaube, am Ende des Tages geht es Gott immer um unser Herz. Und wisst ihr, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Der will, dass dein Herz ihm allein gehört. Und lass uns jetzt in diesen Song reingehen. Und dann bisschen im Gebet, aber wir wollen jetzt gleich noch kurz einen Moment nehmen, wo wir einfach zu zweit oder zu dritt auch zusammenstehen und einfach nochmal ganz neu dafür beten, dass Gott diese Flamme in dieser Kirche neu entzündet, so einen Holzscheit nachlegt und sagt, hey, da ist noch so viel mehr. Ihr wisst ja, was ich glaube, da ist noch so viel mehr. Glauben wir das? Glauben wir, dass noch so viel mehr für diese Kirche da ist? Glauben wir es? Anhand unseres Glaubens werden Dinge passieren. Wenn wir es nicht mehr glauben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Dinge nicht vorwärts gehen. Wenn wir aufgegeben haben, dann lasst uns nicht wundern, wenn Leute nicht kommen. Lasst uns anfangen, wirklich auf die Knie zu gehen. Lasst uns beten für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Lasst uns beten für Menschen, die nach einer Gemeinde suchen und die noch nicht wissen, dass das hier ihr Zuhause ist. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, dass wir erleben dürfen, wie du einen Unterschied machst, Jesus. Jesus, ich bete, dass du die Eisen, die gerade nach oben kommen, dass du sie uns nicht nur hinhält und sagst, mach was damit, sondern dass du uns zeigst, dass du mit uns durch diesen Prozess gehst. Und Heiliger Geist, danke, dass deine Gegenwart hier ist und dass du heilen möchtest heute Abend, Jesus. Amen.